Matzes Kinowoche.
Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörer von Matzes Kinowoche. Jetzt labert mir hier auch so ein Typ dazwischen. Ich bin frisch aus dem Kino raus und man hat sich zusammengesessen, man sitzt hier zusammen, um über Avengers zu reden und vielleicht auch noch ein, zwei andere Sachen. Und wenn ich man hat sich zusammengesetzt sage, meine ich nicht nur mich, sondern dabei sind auch wir zufällig dabei. Hallo Antje.
Hallo.
Und Markus. Moin. Fieter. Antje, du warst ja jetzt ein, zwei Mal da. Markus, woher kennt man dich? In der Regel.
Ich habe eine eigene Website, lauterfilme.de, wo ich schreibe. Dazu gibt es noch ein paar Kunden, wo ich regelmäßig was veröffentliche. Curve.de zum Beispiel.
Also halt filmaffin, wie das halt so ist, ne?
Film und Ding.
Ja, stimmt. Das Seriending ist halt relativ groß auch bei dir. Wir wollen über Avengers reden, aber es gibt ja auch noch, ich würde mal sagen, zwei interessante andere Starts diese Woche, wo ich auch sehr verwundert war, eben gerade, als ich mir angeguckt habe, was so bei mir im Kino läuft, dass die auch beide, zumindest der eine, ordentlich Spielzeiten haben. Und das ist Early Man. Weder Markus und ich haben ihn noch gesehen, sondern nur Antje. Also, Antje, sag mal, Early Man.
Ja, ist halt der neue Film von den Aardman Studios. Das ist die Produktionsfirma, die auch Wallace & Gromit zum Beispiel gemacht hat oder zuletzt Shaun das Schaf.
Ja.
Und Wallace & Gromit mag ich sehr gerne. Shaun das Schaf mögen viele andere. Ich bin nicht so der Fan davon, zumindest von dem Langfilm nicht. Aber natürlich, Produktionsfirma, super fein. Wahnsinnig aufwendige Produktion immer und so weiter und so fort. Und Early Man ist jetzt halt der neue Film von denen. Es geht darin, der Untertitel ist, es kommt mir sehr entgegen, weil ich finde dumme Wortspiele sehr, sehr lustig, ist Steinzeit breit. Und
es ist jetzt nicht besser oder schlechter als die ganzen Disney-Untertitel.
Das stimmt, ich finde es sehr süß. Ich meinte das auch gerade ernst mit dem dummen Wortspiel.
Okay.
Und es geht, wie der Name schon sagt, um Steinzeitmenschen. Und vor allem aber, und das ist jetzt leider, geht es nur um ein Fußballspiel. Denn es geht halt darum, also die ersten 10 bis 20 Minuten sieht man halt, wie die Steinzeitmenschen überleben und es steckt voller Details, das Setting und so weiter. Die haben irgendwie 4 Jahre an der Produktion gearbeitet und so und haben über 200 Figuren modelliert und also da steckt halt wirklich richtig Arbeit drin mit voller kleiner Gags und Ideen. Ja, nur irgendwie nach sagen wir mal 20 Minuten geht es halt darum, die Steinzeitmenschen waren früher totale Fußball-Nerds, aber haben immer verloren und das haben wir dann...
Essen ist fertig. So, ich glaube Early Man, Fußballspiel, nee?
Ja, genau.
Fass es zusammen, ne?
Also wie gesagt, man darf einfach bei den Filmen nicht... Nimmst du auch wieder?
Ja.
Man darf bei den Filmen aber halt auch echt nicht vergessen, wie viel Arbeit da drin steckt und deshalb... Ich glaube, weil er auch sehr viele Slapstick-Momente hat, den kann man sich geben. Das ist momentan ein guter Vertreter für die Leute, die nicht an gewissen anderen Filmen interessiert sind. Gerade so Kategorie Familie. Mhm. Aber Wallace und Gromit wird nicht erreicht. Und auch
Kubo auch nicht.
Naja, Studio Leica. Ich ging jetzt nur von Aardman, von der Quelle.
Ah, okay.
Ja. Nee. Also, wie gesagt, kann man, wenn man unbedingt will, machen. Der ist wirklich süß, aber er bleibt weit hinter den Erwartungen.
Hast du dort auf Deutsch oder auf Englisch gesehen?
Weil ich bin auf Englisch.
Weil das meinte zum Beispiel Daniel noch zu mir oder zu uns irgendwann mal, dass ja die beiden, die bei ihm auf dem Sender die Bundesliga machen.
Das hat er mir auch erzählt.
Also Nils und Eddie, die machen wohl die Kommentatoren.
Die Kommentatoren sind wirklich sehr, sehr witzig. Weil, nee, das erzähle ich nicht. Die haben einen der besten Gags im ganzen Film. Aber okay. Der hat gute Gags. Jetzt, wo ich euch an die Kommentatoren denken muss, der war wirklich nicht so schlecht. Aber es ärgert mich halt so, dass der Hauptplot wirklich von diesem Fußballspiel handelt.
Und Fußball ist doof, wissen wir alle.
Nein, es wird einfach der ganzen Ausgangslage nicht gerecht.
Ja. Schade. Und habt ihr ja beide gesehen, Beautiful Day?
Oh ja, möchtest du da anfangen?
Kann ich gerne machen.
Ja, mach mal.
Ist von der Regisseurin, von der auch Let's Talk About Kevin ist. Und ist auch ein ähnlicher Downer von der Story her.
Also gute Laune.
Kein gute Laune-Film. Die Hauptfigur ist Joe, gespielt von Joaquin Phoenix, den man ja eigentlich in den letzten Jahren nur noch so in etwas abseitigeren Rollen gesehen hat, fern vom Mainstream, das ist der auch. Er spielt einen völlig kaputten Typen, irgendwie Ex-Soldaten, Ex-FBI-Agenten mit posttraumatischem Kriegssyndrom und hast du nicht gesehen, der davon lebt, dass er für reiche Klienten deren Kinder aus irgendwelchen Sexsklaven Geschichten rausholt mit Gewalt. Und dabei
direkt aus dem Leben gegriffen.
Offensichtlich relativ viel Spaß hat. Also, beziehungsweise das irgendwie einigermaßen gerne macht.
Okay.
Und der gerät dann eben am Anfang des Films an einen Auftrag für einen US-Senator, dessen Tochter verschwunden ist. Und das scheint dann im Laufe des Films als sich eine sehr, sehr schwierige Operation zu entpuppen. Mehr möchte ich nicht sagen, um nicht zu spoilern. Wobei aber auch der Krimi-Plot jetzt nicht die Hauptsache des Films ist, sondern es ist schon so ein sehr starker Mix aus Thriller und Charakterisierungsgeschichte. Also die Hauptfigur steht schon sehr im Vordergrund bei dem Film.
Jetzt. Weil ich, wann war der? Vor 2 Wochen ist er gestartet, aber wahrscheinlich besser als bei Rohan J. Israel Esquire, oder?
Ja, kann man überhaupt nicht vergleichen.
Wollte ich gerade sagen, aber gar nicht vergleichen. Das sind vollkommen andere Filme.
Ja, vollkommen andere Filme, aber da ging es ja auch im Grunde genommen einfach nur um ihn.
Ja, also Rohan J. Esquire ist halt ein mäßiger Film mit einem fantastischen Hauptdarsteller, der zu Recht nominiert war für den Oscar. Und A Beautiful Day ist tatsächlich auch ein guter Film.
Verdammt.
Von daher, und wie gesagt, von den Handlungen her haben die nichts miteinander zu tun.
Nee. Soll relativ gewalttätig sein, ne?
Das ist das Schöne an dem Film, das Interessante, dass er tatsächlich viel weniger zeigt, als man zu sehen glaubt.
Okay.
Also man hat das Gefühl, man hat einen ganz blutigen Film gesehen, weil er eben auch nicht mit einer Knarre da reingeht, sondern mit einem Hammer. Und tatsächlich siehst du aber so gut wie nichts.
Also ich habe ihn in meiner Review als Anti-Action-Film bezeichnet. Weil einerseits geht es halt wirklich darum, dass eine Person möglichst viele andere ausschaltet. Und man kriegt auch immer im Grunde die Folgen mit. Also der hinterlässt schon irgendwie eine Schneise der Verwüstung, aber es ist nicht dieses typische Gemetzel. Also am Ende, irgendwann im Film gibt es halt so einen Moment, da sieht man die ganzen Opfer, aber da kein, also nicht diese Blutlachen oder, also da hat sich jetzt kein John McClane durchgewühlt, sondern er ist halt sehr effizient in dem, was er tut und bei seiner Effizienz braucht es halt auch nicht mehrere Anläufe, um jemanden zu knocken. Aber trotzdem sieht man es nicht. Man erahnt aber die Brutalität dahinter. Und für mich ist das Ganze so vergleichbar. Ich bin nach dem Film mal raus und ich meine, ich habe zu dir gesagt, es ist so, als hätte der etwas ältere Nicholas Winding Refn, also der frühere Nicholas Winding Refn Oldboy gemacht. Jetzt nicht von der Handlung her, also keine Sorge, diese Beschreibung beschreibt jetzt keine inhaltlichen Dinge von A Beautiful Day. Das
ist rein vom Feeling, vom...
Genau, also ich finde, wenn ich jetzt zum Beispiel an meinen absoluten Lieblings-Refn-Film Only God Forgives denke, da hatte eine ganz, ganz subtile Gewaltnote. Man hatte das Gefühl, die finden das alle irgendwie ätzend. Aber der hatte auch eine unglaubliche Ästhetik und deshalb, das trifft es für mich eigentlich ganz gut. So ein ganz reduzierter Nicholas Winding Refn trifft Oldboy.
Klingt, ist jetzt...
Und ich finde auch, dass Joaquin Phoenix den Oldboy-Charakter im Remake vom Typ her widerspiegelt. Auch wenn ich sagen muss, ich habe mal gegoogelt, Joaquin Phoenix ist 1,70 und der wird in A Beautiful Day so zu einem Berserker durch seine ganze Ausstrahlung. Also der hat auch irgendwelche komischen Fetische mit Plastiktüten. Also der ist so abgefuckt.
So ein Breathplay.
Der braucht halt keine 2,10 Meter, um halt angsteinflößend zu sein.
Ja, vor allem hat er wirklich ganz wenig Dialog, nur der Film. Mhm. Also Phoenix spielt ganz viel ohne Text.
Ja.
Und auf den ersten Blick auch immer sehr, sehr stoisch. Und tatsächlich das bisschen, was sich dann in seinem Gesicht mal bewegt, sagt er aber trotzdem genug.
Ja.
Das fand ich schon sehr faszinierend. Aber halt echt ein düsteres Ding. Also muss man nehmen.
Oh, okay.
Ich sag aber auch, ich finde ihn nicht so gut wie We Need to Talk About Kevin. Und es ist für mich auch nicht so wirklich ein Film, glaube ich, den ich öfter gucken werde. Also ich habe heute noch einen anderen Film gesehen, wurde auch wenig gesprochen und da habe ich auch gesagt, den würde ich nicht so schnell nochmal gucken. Das hatte aber eher was damit zu tun, so vergleichbar mit Requiem for a Dream. Den guckt man einfach nicht gerne nochmal, weil der einen so runterzieht. Und ich finde, eigentlich ist A Beautiful Day ein Film, den kann man, wenn man ihn richtig gut fand, öfter gucken, weil der halt wirklich schön ist. Aber mich catcht er nicht so hundertprozentig. Deshalb ist das kein Film, bei dem ich jetzt sage, das ist kein Film, den man gern haben kann. Das ist eher ein Film, vor dem man Respekt haben kann, glaube ich.
Das ist ganz schön gesagt.
Danke.
Wo du hier gerade Oprah Remake angesprochen hast, ne? Spielt ja Josh Brolin mit. Überleitung.
Das war genauso geplant. Ach nein, natürlich nicht.
Heute rausgekommen, Avengers, der ein oder andere war in der Mitternachtspremiere wahrscheinlich. Ich habe mir die erste Vorstellung gleich reingezogen um 14 Uhr in 2D auf Deutsch, einfach um schnell drüber reden zu können.
Ich dachte, um schnell über die Bühne zu
bringen. Einfach um
weil mich du ihn nervt auch sehen denn, wolltest.
Ja, ich wollte ihn sehen und mich nervt es dann auch, wenn dann
kann ich völlig verstehen.
Online irgendwas online ist. Und ich meine, ich bin jetzt an einem sehr, sehr positiven Punkt, dass ich halt sagen kann, dass ich die meisten Filme schon vor allen anderen sehe. Mhm. Aber wenn es dann mal nicht so ist...
Ist man schon angepisst.
Ja, das heißt...
Hier kam angepisst. Ja auch noch die Sache mit der Verschiebung, dass du eigentlich wusstest.
Ich wusste, ich konnte eigentlich und dann konnte ich nicht und das hat mich halt so angenervt. Deswegen war es so, okay, ich habe heute frei, los geht's, ab dafür. Und es ergibt erstaunlich wenig Sinn, über diesen Film spoilerfrei zu reden, wie ich finde.
Das ist leider so, ja.
Deswegen einfach nur von uns drei eine kurze Einschätzung. Antje, Markus, so gut, nicht gut, hat's gefallen?
Ich sag an dieser Stelle einmal ganz kurz, meine Review ist spoilerfrei, die kann man gerne lesen. Die hat
auch Wessels-Filmkritik.
Die hat 3 DIN A4 Seiten, die ist spoilerfrei, definitiv. Aber trotzdem, ganz kurz Fazit, ich finde, dass, also, es ist ein sehr schönes Best-of aus 10 Jahren MCU. Einen besseren Film kann man sich als Jubiläumsgeschenk für die Reihe fassen wünschen.
Ja, da schließe ich mich mal an. Also meine ist auch spoilerfrei. Es war aber echt schwer, muss ich sagen. Ich habe lange nicht so gekämpft, um keine Spoiler reinzuschreiben, weil sich das, alles was cool ist an dem Film, hat irgendwie mit Spoilern zu tun. Das ist ein Problem. Ich fand ihn auch sehr, sehr gut. Vor allem aus Comic-Leser-Sicht fand ich ihn sehr, sehr gut. Nicht, dass er die Infinity-Saga irgendwie wiedergeben würde, aber so die Essenz des Ganzen, also diese extreme Bedrohung des gesamten Universums, die Thanos halt auch in den Comics darstellt, die haben sie einfach sehr gut rübergebracht und die Russos sind für mich die Götter, was Action angeht. Also ich fand Winter Soldier und Civil War waren die beiden mit Abstand besten Actionfilme von Marvel, von der Inszenierung und der hier ist es halt auch wieder.
Ich fand, das können sie. Ich fand tatsächlich, dass die Action jetzt in dem Film teilweise ein bisschen zu hektisch war. Aber alleine was die Scope angeht, haben sie wirklich so perfekt einfach rübergebracht, was hier gerade passiert eigentlich.
Und Vor allem, was die Action angeht, was ich halt sehr schön finde, also es gibt einige, die ja kritisieren, dass der Film ist der bisher actionreichste Marvel-Universum, das kann man nicht anders sagen.
Es passiert ja aber auch einfach viel.
Ja, und vor allem, es ist ja wirklich ein Potpourri an verschiedenen Inszenierungsstilen. Also wir haben einerseits diese sehr stark choreografierten Martial Arts Performances, wirklich wohl 1, 2, 3 Leute Nahkampf gegeneinander kämpfen. Wir haben aber auch große Schlachten und wir haben einfach sehr viele Facetten des Action-Kinos, die hier abgefrühstückt werden. Ich stimme dir zu, manchmal erschlägt einen das so ein bisschen. So, sind wir schon im Spoiler-Bereich?
Nee, noch nicht.
Okay. Also manchmal erschlägt es einen so ein bisschen, aber es ist auch gerade durch den guten Schnitt hervorragend gelöst, verschiedene Schauplätze zu kombinieren.
Ja.
Teilweise innerhalb weniger Minuten zwischen verschiedenen Action-Stilen hin und her zu schneiden und meistens den Überblick zu behalten. Also manchmal passiert einfach derart viel, da ist es fast unmöglich, den Überblick zu behalten. Das gelingt meistens doch noch. Und das, finde ich, wird immer so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, wenn man einfach sagt, es ist ein sehr actionlastiger Film. Ja, ist es, aber guckt mal auf die Variation da drin.
Ja, und ich fand es jetzt auch nicht langweilig.
Nee, also, überhaupt nicht.
Ich hatte auch unfassbar viel Spaß damit. Ich hatte an 1, 2 Stellen, da hatte ich die Finger im Sitz gekrallt und einmal, und ich hätte nicht gedacht, dass es da kommt, hatte ich auch Pipi in den Augen. Dazu gleich vielleicht mehr. Aber ja, es ist einfach wirklich, es kulminiert. Alles, was in den letzten 10 Jahren aufgebaut wurde, drückt in diesem Film und wer Marvel vorher nicht mochte, wird auch hier natürlich dann sagen, bluh.
Natürlich, aber das ist ja
vollkommen normal. Aber für die ist der Film ja auch einfach nicht.
Eben.
So.
Und es gibt ja 1, 2 weltweit, die da reingehen. So ist es ja nicht.
Ja, so ist es. Ja, gut. Dann jetzt gehen wir in den Spoiler-Teil über. Falls man jetzt noch zuhört, wenn ihr wirklich da unvoreingenommen reingeht, macht jetzt aus, bitte. 3, 2, 1. Eine Sache, die ich einfach unfassbar bezeichnend fand, für das Ende. Hinter mir war eine komplette Reihe voll mit 13-Jährigen, 12, 13. Und das Erste, was ich mache, als der Abspann anfängt, wie? Kann doch nicht sein. Scheiß Film. Wie? Es kommt ein zweiter Teil. Wo ist es? Jetzt habe ich 11 Euro dafür ausgegeben.
Die haben echt die letzten Jahre unterm Stein geschlafen. Oder die letzten Wochen reicht ja schon.
Das war der erste Film, wo einfach mal Dinge passieren.
Ja, eben.
Ja, also Thanos als Übergegner.
Der auch endlich, also da muss ich gleich was zu sagen. Irgendwie hat man, also gerade, das ist eigentlich eher so ein DC-Problem, finde ich, aber Marvel hat auch manchmal diese Gegner, die so mega krass drauf sind, die kaum eine Schwäche haben und die wirklich kaum verwundbar sind, die gehen mir auf die Nerven. Weil ich mir immer denke, irgendwie...
Terminator 2.
Genau, weil irgendwie in jedem Actionfilm, 10 Minuten vor Schluss, da gibt es diesen einen Moment und plötzlich ist er doch nicht mehr verwundbar. Und hier merkt man glaubhaft, wie die Kraft von Thanos steigt. Mhm. Und es gibt mehrere Momente, wo man nachvollziehen kann, weshalb der wirklich ein scheiß Gegner ist für die... Weil es auch mehrere Momente gibt, wo ich mich gefragt habe, Moment, wenn der so mächtig ist, warum macht er denn jetzt nicht das und das? Also zum Beispiel, wo er, ach, wir sind ja im Spoilerbereich.
Naja.
Am Ende, wenn Visions Stein, wenn ach, Wanda heißt sie, ne?
Ja.
Wenn Wanda Vision von ihrem Stein befreien will, beziehungsweise Vision töten will, was übrigens eine fantastische Szene im Film ist, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, weil die herausragend konzipiert ist, weil wir in dem Moment einer unserer Heldinnen die Daumen dabei drücken, dass sie rechtzeitig einen Helden umbringt.
Es ist rein von einem, naja, wobei ich war schon an dem Moment, als dann Thanos auf sie zugeht, war ich schon, ey, sie wird's schaffen, aber er hat den Grünstein.
Ja, genau, richtig. Und aber dann bringt sie ihn ja erstmal rum. Und dann dachte ich, Moment, er hat doch den grünen Stein, warum kehrt er das nicht um? Und dann macht er es aber eben auch. Und es gibt mehrere Punkte in diesem Film, wo genau dieses Eintritt, dieses, ja, hallo, aber, ne, Thanos kann auch das und das machen. Und dass er das dann macht, klar, das kann man billig finden, weil am Ende hat er ja nun mal die Macht über alles. Aber er weiß genau, wie er die Macht einsetzen muss und auch wie differenziert er die Macht einsetzen muss. Und deshalb
generell
ist das ein verdammt großer Gegner.
Finde ich, Thanos hat sehr, sehr viel Raum in den Film eingenommen.
Die Hauptfigur eigentlich.
Ja, also fand ich eigentlich ganz spannend, auch was seine Charakterisierung angeht. Natürlich ist die Motivation von ihm ist halt so, ja, gut, ne? Also es ist halt, es ist ein Comic,
ist es wirklich ernsthaft nehmen?
Nee, es ist ein Comic-Villain.
Kriegst du nicht verkauft im Kino?
Nee. Das funktioniert, es funktioniert schon irgendwie, aber halt gerade wenn man an die Szene, jetzt fällt mir der Name des Planeten nicht ein, wo er den Seelenstein holt, und das war die Szene, wo ich erstmal die Finger in Sitz war, wo so, ey, komm. Es war... Irgendwie musste der mal wiederkommen und dass er so wiederkommt, war schon cool.
Ja, wobei es nicht Hugo Weaving war, tatsächlich.
Nee. Da gab
den
es aber auch,
nicht gekriegt.
Da gab es auch bei uns im Kino in der PV die größte Reaktion, weil direkt hinter uns, da saßen die Rocket Beans, einer von denen muss das gewesen sein, wo dann wirklich so, what? Kam. Also, wobei ich muss gestehen, Cap 1 ist schon so lange her, ich musste danach erstmal fragen, war das gerade was Besonderes? Dafür hatte der Film für mich einen anderen Twist, der eigentlich gar keiner war. Ich hatte das nicht mitgekriegt. Das längst bekannteste ist Gamora, die Halbtochter.
Achso, doch, das würde in.
Ja, ich weiß. Für mich war, mir war das neu, ich hatte einen Twist umsonst.
Das ist doch auch okay, wenn man zwei Filme vorher einfach nie aufpasst.
Vor allen Dingen, ich dachte so, warum findet ihr das denn nicht schockiert? Und ja.
Wir das alle wussten.
Also. Ja, ich weiß.
Aber gerade halt, dass man dann doch einen doch eher emotionalen Thanos hatte, fand ich eigentlich sehr, sehr spannend.
Ja. Also insofern ist es auch ein bisschen schade, dass ihr nicht auf Englisch sehen konntet, weil Josh Brolin macht da spektakulär. Na,
ja, ich weiß gerade gar nicht, wer die deutsche Synchronstimme ist, aber es hat sehr gut funktioniert. Also es wurde perfekt rübergebracht.
Das kann ich jetzt wiederum nicht beurteilen, ich habe ihn nur auf Englisch gesehen, aber was Brolin da macht, ist schon...
Und auch die CG-Abteilung einfach unfassbar mit
ja,
der Größe.
Gesehen, also neben Gollum das Beste, was ich je gesehen habe als CGI.
Ja, also es ist schon Wahnsinn, wie gut das alles funktioniert.
Und es ist halt auch einfach eine Figur in dem Moment, wo Thanos Tränen vergießt.
Ja.
Das ist so ein, überlegen wir mal, Steppenwolf aus DC, von DC.
Ich habe kurz, vorher gab es eine Werbung für Justice League, jetzt digital zum Downloaden. Okay. Nein, ich denke nicht.
Nee, aber stellt euch mal vor, der hätte eine Szene bekommen, die rückwirkend irgendwie Teile seiner Vergangenheit erklärt hat und dann hätte er angefangen zu weinen. Wir hätten da gesessen und hätten gedacht, willst du mich verarschen? Und bei Thanos war das, klar, das ist ein richtiges Arschloch und der will unsere Helden, der will unseren Helden ans Leder und so weiter und so fort, aber in winzigen Teilen kann man seine Motivation verstehen, weil es so eine simple ist, weil sie auf so simplen fühlt einfach was.
Er ist einfach sehr konsequent, indem wie er Dinge angeht.
Ja.
Und genau. Einfach verständlich und nicht, ich habe jetzt diese Boxen und damit soll die Welt umgewandelt werden, weil will
es
ich.
Es ist, wenn man mal ganz ehrlich ist, es ist nicht diese 0815 Allmachtsfantasie. Er hat am Ende eine Allmacht über die Welt, das ist schon klar.
Über alles.
Aber es geht ihm nicht ums Prinzip, sondern dahinter steckt.
Nee, ja. Es geht ihm nicht ums Herrschen.
Genau.
Nee, das ist halt das Interessante durchaus. Und halt der letzte Shot ist halt auch einfach, was er vorher sagt, so ich möchte mich einfach nur auf meine Bank setzen und denken, gut ist. Und dann tut er es auch. Und es ist halt echt so, puh.
Ja.
Ja, Penner.
Witzigerweise.
Also, wenn man den Film sieht, weiß man halt auch, warum die Russos jetzt so panisch waren, dass da nichts gespoilert wird. Ja. Weil er lebt schon sehr davon, dass er dich am Ende echt ganz kalt erwischt mit diesen Thanos Wins. Erstmal, bis Teil 4 zumindest, aber dass der am Ende so abgeht, das muss schon wirken, finde ich. Wenn du das vorher weißt, ist es nur der halbe Spaß.
Es ist halt, ich finde es halt ein bisschen schwierig, weil einfach, es ist halt schon jetzt geteasert, dass sie auf jeden Fall trotzdem gegen Thanos gewinnen werden, weil Dr. Strange so sagt, so, das war jetzt der erste Akt. Okay. Er hat ja in seinem komischen Head, also Kopf rumgewackelt und dann gesagt, so, ich habe eine Zukunft gesehen von über 1 Million, wo wir gewinnen.
14.600.000 noch.
Naja, gewinnen, ja. Aber es ist trotzdem die Frage, wie viele Leute dabei auf der Strecke bleiben.
Ja, eben. Ja, das sagt er ja nicht. Er sagt nur, als er den grünen Stein übergibt, es gab keinen anderen Weg.
Also, ja,
und weil ich behaupte ganz ehrlich,
es gibt einfach durchaus.
Marvel ist man, viele kritisieren an Marvel so die Inkonsequenz und
bisher, ja.
Das ist auch in gewisser Form nicht ganz richtig, falsch.
Unberechtigt.
Nicht ganz unberechtigt. Aber trotzdem, das macht Marvel nicht. Marvel wird jetzt nicht den Finger schnippen, um in Thanos Botschaft zu bleiben und alle wieder auferstehen lassen und wieder da weitermachen. Also
sie haben ja jetzt so ein bisschen einen Schritt getan, wenn ich mich richtig erinnere, da ist der Markus eher Comic-affin, dass zum Beispiel jetzt Thor halt wieder eine Waffe für ihn hat, die eher ans Ultimate-Universum angelehnt ist, da ich mich da nicht komplett aus dem Fenster lehne.
Ja, ich glaube, die Axt tritt er jetzt in den normalen als Odinson. Ist ja jetzt nicht mehr Thor.
Naja,
Thor ist ja weiblich seit ein paar Jahren und er ist jetzt irgendwie Odinson, glaube ich, nennt er sich.
Naja.
Als Odinson hat er, glaube ich, eine Axt.
Ja, okay.
Die jetzt aber so mächtig ist, bin ich gefragt.
Sturmbringer. Ja, das ist ein bisschen Sieg aufgetragen. Ne? Und einfach auch, was der Film an Figuren, Interaktion einfach bringt, ist schon sehr, sehr großartig. Und ich finde, sie haben es auch perfekt geschafft, so die richtigen Figuren an die richtigen Stellen zu drücken.
Ja, für Comic-Fans, finde ich halt, sind da so Perlen drin, wo dir echt fast die Tränen kommen vor Freude. Und wie der Hulk im Hulkbuster-Anzug, wie geil ist das bitte?
Ja, aber auch, dass der Hulk Schiss hat, einfach, finde ich auch großartig.
Wie gut kann man Peter Dinklage noch besetzen?
Als großartig.
Als Riesen. Also, großartig.
Da habe ich auch sehr, sehr gelacht über den. Naja, es ist gar kein Cameo, ne? Aber als diesen Gastauftritt. Und halt Thema so, wo es halt sich so mega auszahlt, dass man diese Figuren seit 10 Jahren kennt, wenn die dann aufeinandertreffen oder wieder aufeinandertreffen, halt am Anfang, wenn Tony erstmal dem Hulk erklärt oder Bruce erstmal erklären muss, was überhaupt in Civil War Phase war. Und dann halt die Szene, wo ich so ein bisschen Bibi in den Augen habe, als Natascha und Bruce wieder aufeinandertreffen. Sie war sehr, sehr kurz, aber trotzdem hast du in den Blicken der beiden hast du einfach alles gemerkt, was da bei Ultron vorgefallen
ist. Das ist tatsächlich das Coole an dem Film, dass ich am Anfang auch befürchtet habe, irgendwie, das gibt dann 2, 3 Hauptfiguren und der Rest ist so Beiwerk.
Nee.
Aber sie haben es tatsächlich geschafft, auch wenn die Figuren keine großen Rollen hatten zum Teil, hatte jeder seinen Moment.
Ja.
Also es gab auf jeden Fall mindestens eine Szene, wo die Figur oder der Held oder der Charakter echt glänzen konnte bei irgendwas. Und das fand ich schon sehr, sehr erstaunlich.
Und halt auch einfach zum Beispiel das Fehlen von 2 Figuren sehr gut erklärt einfach mit den Auswirkungen von Civil War. Also mit, ja.
Und was sie auch noch wirklich geschafft haben, sie haben ja nicht nur den Figuren an sich möglichst viel Platz gegeben, sie haben auch, ich habe ja eben Best auch gesagt, sie haben alle möglichen aus dem MCU bekannten Inszenierungsstile irgendwie fein.
Ja, also, wenn die Guardians das erste Mal auftauchen, man da 80er-Mucke hört.
Wakanda, halt die Sachen, die auf der Erde spielen, also auf der reellen Erde. Ja, Wakanda ist ja auch auf der Erde, aber das ist Scheiß.
In New York zum Beispiel.
Genau. Das fügt sich alles zusammen und nicht aufdringlich. Also wenn zum Beispiel Thor und die Guardians aufeinander treffen, das ist jetzt nicht, es fühlt sich nicht so an, als würde jetzt Thor in die Guardians-Welt spazieren, sondern hier finden sie einfach genau das richtige Maß an dieser Guardian, an dieser überdrehten Guardian-Stilistik und der Düsternis aus Asgard beispielsweise. Gut, wenn man jetzt den letzten Tor 3 betrachtet, war da jetzt nicht viel mit Düsternis, aber ihr wisst, was ich meine.
Erstmal wieder ein bisschen Led Zeppelin pumpen. Nice.
Also nee, es war, das finde ich halt in diesem Film auch so toll, dass er aus einem Guss wirkt und trotzdem
man merkt halt aber auch,
alles irgendwie.
Ja, man merkt auch die Handschrift der Russos halt, gerade die erste New York-Szene, wenn halt dann diese wie hat Tony's genannt, diese fliegenden Donuts ankommen, hast du ja erstmal, was halt zum Beispiel bei Avengers beim ersten Nummer auch, glaube ich, ein Vorwurf ist, dass du einfach nie mitbekommst, wie diese Invasion einfach aussieht. Du hast halt nur den Kampf. Und hier hast du ja erstmal, wie Tony und Doctor Strange erstmal da durch die Straßen gehen, erstmal überhaupt mitbekommen.
Was ein Riesenmoment war, als sie einfach nur in dem Haus stehen und es vibrieren hören.
Ja.
Und wir wussten ja alle, also das Publikum weiß ja in dem Moment auch nicht, was da abgeht, weil wir wissen, dass Thanos kommt, aber wir wissen nicht, wie er kommt.
Nee.
Ich meine, jetzt hatte ich auch keine Trailer gesehen, ich weiß nicht, ob da irgendwie was gezeigt nicht wurde. Wirklich. Also das ist auch eine überraschend lange Szene. Sie kommt einmal beim ersten Mal gucken, sie ist wahrscheinlich gar nicht so lang, aber beim ersten Mal gucken, wenn man selber nicht weiß, was kommt, kommt es einem unendlich lang vor, dass man einfach nur dieses Vibrieren hört und draußen plötzlich Menschen langlaufen lässt. Und das ist schon sehr beeindruckend, weil der Film sich denn doch, der nimmt sich auch in kleinen Momenten überraschend viel Zeit und schneidet nicht einfach zum nächsten Gemetzel, sondern er baut erstmal diese Spannung auf. Das braucht er
auch. Und es kommt ja auch durchaus überraschend, wenn dann zum Beispiel hier in Glasgow, sind sie ja in Glasgow? Also Schottland? Ja, wo sie halt in Schottland dann, wo man Wanda und Vision hat, die halt da entspannt, ja, eigentlich im Grunde genommen Flitterwochen machen wollen, sowas. Und aber trotzdem dann die Action auf einmal zu ihnen kommt. Und das war ein absoluter Gänsehaut für mich. Moment,
als die Musik plötzlich einsetzt.
Ja, als die Musik einsetzt und man Steve sieht, wie er halt aus dem Dings da kommt.
Genau, oh. Weil großes Kino.
Weil Steve auch tatsächlich eine meiner Lieblingsfiguren ist, tatsächlich.
Vor dem Bart.
Ja, auf jeden Fall.
Hotter Typ, ey.
Und es stimmt schon. Also,
und vor allem, man sieht den auch, was das Design angeht, man sieht den Klamotten auch einfach an, dass die halt im Untergrund gelebt haben jetzt die letzte Zeit, seit
und
Civil War.
Das ist hat jetzt nicht unbedingt was damit zu tun, aber hier hat man im Gegensatz zu den letzten Filmen, wobei Black Panther mag ich ja nicht so, aber da war das nicht, da war das auch in Ordnung. Aber ich hatte es bei Thor beispielsweise ganz extrem, dass ich einfach nur den Eindruck hatte, da stehen Menschen in Kostümen rum. Und hier sind das jetzt Superhelden, ganz selbstverständlich. Und das ist auch nochmal, da können wir direkt mal zu den Effekten gehen, der hat halt echt kaum Totalausfälle, was das CGI angeht. Es gibt eine Sequenz, wo man Falcon von vorn fliegen sieht. Wenn die drei Sekunden länger gewesen hätte, hätte ich gedacht, oh, jetzt machen wir weg. In dem Moment merkt man, okay, du fliegst da gerade vor einem Greenscreen rum. Aber das ist wirklich so minimal in einem 150-Minuten-Film, dass einem für 5 Sekunden auffällt, dass da jemand vom Greenscreen rumfliegt.
Ja, auch zum Beispiel Thanos. Wie heißen seine Untergebenen? Schwarze irgendwas?
Children of Thanos hießen sie in Englisch.
Naja.
In den Comics ist es die Black Order.
Ja. Auch die halt sind halt wirklich on point gemacht und alles. Und ja, also optisch sehr gut aus. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich war ganz kurz auf Klo, einfach weil es ist ein 3-Stunden-Film und irgendwann hat es gedrückt. Dann bin ich wieder gekommen und da sind sie schon in Wakanda dann gelandet. Wurde gesagt, was das für eine Armee ist, weil ich hatte das Gefühl, ich hatte das Gefühl, die sehen arg aus wie Symbionten von Spider-Man, also wie Venom. Also man hat sie nicht so richtig gut zu Gesicht bekommen, aber so mit dem Mäuler und sowas.
Ich musste da leider von der ganzen Aufmachung, und das tut mir leid, weil eigentlich ist die Szene viel besser, aber ich musste da leider an den Clash aus klar Black Panther und Warcraft denken.
Ich habe so ein bisschen Star Wars Episode 1 Flashbacks gehabt, wo die Droiden gegen die Gungans auf einmal kämpfen wollen. aber es sieht halt fantastisch aus. Also, das ist aber auch einfach eine Sache, die erwarte ich inzwischen vielleicht so ein bisschen.
Natürlich. Es ist ja umso schlimmer, wenn man meine, also ich meine, ja, hate auf mich, bla, bei DC ist es Usos, dass das TV-Scheiße ist zu großen Teilen.
Leider.
Aber bei Event, bei Marvel fällt es halt so auf, wenn mal was daneben geht. Also zum Beispiel dieser, was war denn in Thor 3 los, wo die da auf der Klippe standen, wo keine Klippe war?
Ja, aber das, die Geschichte der Szene möchte ich, glaube ich, eben mir nochmal anhören, irgendwie bei einem Audiokommentar oder so.
Ja, ja, ich weiß. Das musste nachgedreht werden.
Ja.
War eh furchtbar.
Das musste nachgedreht werden und so weiter. Aber nee, man merkt halt, es fällt wahnsinnig auf, wenn in einem Marvel-Film mal irgendein Effekt scheiße ist.
Ja.
Und ich habe jetzt ein, zwei Reviews gelesen, wo halt wirklich auf die Computereffekte eingedroschen wird. Und ich glaube, dass das teilweise einfach kommt, weil viel CG einfach
das ist
generell,
nicht gern gesehen.
Genau, also normalerweise ist es ja wirklich so, das finde ich am besten, soll es ja eigentlich auch sein, CG soll ja unterstützen, wenn man mit handwerklichen Mitteln nicht mehr weiterkommt.
Ja.
Nun, wie hätte man denn zum Beispiel diese riesige Schlacht? Also, da sind ja Menschen auf
mal dem Feld. Mal Herr der Ringe geguckt?
Da sind ja Menschen auf dem Feld. Also ich meine, man macht das schon so, aber es ist halt sehr, sehr viel. Und wenn sehr viele Gegner sind, muss man sehr viele Computereffekte einsetzen. Und ich glaube, also ich bin ein Verfechter von handwerklich gemachten Effekten, aber dieser Film verlangt nach Computereffekten. Und ja, teilweise...
Es gibt Space Battles und alles.
Und teilweise, ja, es erschlägt einen teilweise, weil es viel CGI ist, viel verschiedene Schauplätze, die zum Großteil im Weltall sind. Man kann heute, selbst ein Gore Verbinski kann noch nicht im Weltall drehen. Und deshalb...
Noch!
Noch nicht heraus, bitte.
und deshalb finde ich es vollkommen in Ordnung, weil es kommt immer auf die Umstände an. Und wenn man sich dann aber teilweise der Kampf mit Vision und Falcon und so, den du angesprochen hast, das war schon, das war sehr viel echter Nahkampf. Also ich meine, die machen das, wenn sie es können. Und wer die Russos kennt, der weiß, wie wichtig denen ist, mit haptischen Dingen zu arbeiten. Und dann zu sagen, die Effekte sind scheiße. Ich glaube, vieles hängt damit zusammen, dass es einfach sehr viele Effekte sind. Und hier wäre das zum Beispiel auch ein Fall, ich kritisiere diese Einstellung immer beim Oscar, weil beim Oscar in der Effektkategorie gilt, je mehr Effekte, desto besser. Das ist leider so. Aber hier finde ich es, ich finde es hier angebracht. Ich meine, bei DC oder auch bei Kong oder bei allen anderen möglichen Filmen, bei allen anderen schwierigen Blockbustern der letzten Jahre, da wurde auch auf CG zurückgegriffen, auch wenn man es nicht gemusst hat. Und hier musste man.
Markus?
Ja, ich fand das schön an den Effekten, vor allem eben, dass du zwar viel siehst, aber als Marvel-Fan eigentlich nicht viel Neues. Das waren ganz viele Orte, die bekannt ist aus früheren Filmen.
Nowhere
war
zum
so ein
Beispiel.
Bisschen, genau, es war so ein bisschen wie nach Hause kommen und das eben ganz oft.
Ja.
Weil sich die Handlung ja schon über sehr, sehr viele Stationen bewegt im Film. Und man die meisten davon schon mal gesehen hatte.
Bestimmt.
Fand ich das nicht so störend. Und solche Schlachten sind natürlich computergeneriert. Wie soll das anders gehen? Ich fand es aber auch, dass deswegen mag ich die Russos auch so, auch Captain America Winter Soldier zum Beispiel. Ich finde die Action eigentlich sehr handmade, wenn es möglich ist.
Es wirkt zumindest jetzt nicht aufgesetzt oder sowas. Es ist halt
daher, also da muss man schon sehr nachsuchen, um bei dem Film irgendwas zu finden, worüber man sich aufregen kann.
Ja.
Wenn es dann 5 Sekunden CGI sein sollen, bitte.
Ich finde,
die Effekte
gerne.
Passten genauso zum Rest wie alles andere. Das war einfach sehr, sehr hohes Niveau.
Ja. Eine Sache, Thema Comic-Verbindungen und so weiter und so fort. Also wir haben das Schnipsen mit den Fingern, was ja auch durchaus angeteasert wird während des Films. Generell, der Film betreibt unfassbar viel Foreshadowing, wie ich finde. Aber eine Sache, Abspannszene. Ich habe es nicht gecheckt.
Nee?
Nee.
Hast du das Symbol nicht erkannt? Captain Marvel.
Ach, das war Captain... Ja, okay.
Doch. Das ist ja der nächste Film, der kommt. Der spielt aber eben in den 90ern. Das heißt, der nächste, der die Geschichte wirklich fortsetzt, ist Avengers 4.
Ja, ja.
Weil auch Ant-Man und The Wasp wohl vorher spielen, nehme ich an.
Ja, also es wird wahrscheinlich...
Oder zumindest nicht
drauf
eingehen.
Wenn er danach spielt, müssen sie drauf eingehen.
Ja, das Spiel wird nicht passieren.
Ja.
Aber das wird...
Ja doch, jetzt wo du sagst, es fällt
ja auch
auf.
Nick Fury als Figur in Captain Marvel schon bestätigt ist, also da gibt es auch einen Kontakt zwischen den
beiden. Habe ich mich auch sehr gefreut, die beiden wieder zu sehen. Aber auch wenn es nur für die After-Credits-Szene ist und sie dann halt nur mal verschwinden. Schade.
Von daher ruft er dann quasi die mächtigste Heldin, die sie haben, zur Hilfe, die wahrscheinlich irgendwo im All unterwegs ist.
Ja.
Ist die eigentlich, das ist jetzt mal so eine Frage von einem Comic-Line, heißt sie auch Captain Marvel? Oder ist das nur der Name der Reihe?
In den Comics ist es tatsächlich so, dass der erste Captain Marvel ein Kree war, also ein Außerirdischer. Mhm. Und der schrieb sich Mar-Well mit Doppel-L. Also so ein bisschen wie Kal-El, so in die Richtung gehen.
Okay, weil in dem bisherigen Marvel-Film, das ist halt wirklich jetzt total Leine. Ich habe gar keine Ahnung. Weil es fällt ja nie der Name Marvel.
In den auch.
Okay. Ja, weil wenn sie jetzt Captain Marvel heißen, hat das ja, ist es ja eine gewisse Metageschichte.
Ach, es gibt auch bei DC gibt's auch einen Captain Marvel.
Nee, also nicht mehr. Nee. Marvel hat ja die Klage gewonnen.
Ja.
Der heißt ja jetzt Shazam.
Ja.
Sie hieß früher Captain Marvel.
Ja, eben. Also ist es alles sehr verwirrend. Aber Carol, sie heißt eigentlich Carol Danvers.
Okay.
Sie hat aber...
Gespielt von Brie Larson.
Freue ich mich sehr, sehr drauf.
Ja, ich auch.
Bin auch sehr gespannt einfach. Und gut, jetzt wo du sagst, ja, das Blau-Rot mit dem gelben Streifen. Ja, klar. Okay.
Ui. Weil sie ja in den ersten Bildern, die sie gezeigt haben, hat sie ja noch die grüne Kree-Uniform an.
Ja, und?
Also das blau-schwarze oder rot-schwarze Kostüm. Weiß nicht, ob es überhaupt vorkommt, aber zumindest noch nicht in den Sachen, die sie bisher gezeigt haben.
Und es hat ja auch Pierre Feige meinte ja auch, dass das in dem Universum sie wohl die mächtigste wäre. Also, dann haut sie Thanos mal ordentlich aufs Fressbrett. Wobei ich auch sagen muss, ich meine, sie hatten ja immer wieder Chancen. Also es war jetzt nicht so, dass das Thanos so der Übermächtigste war. Und ja,
Star-Lord
hat's versaut.
Genau, die eine größte Chance haben sie halt sich selbst kaputt gemacht. Und jetzt kann man natürlich anmerken, dass man Chris Pratt dadurch, also seine Figur, dadurch zu einem Idioten macht. Ich finde aber...
War er schon vorher, ne?
Er war vorher schon impulsiv. Also diese Handlung reißt ihn jetzt nicht komplett aus dem raus, wenn es Doctor Strange gemacht hätte. Ja. Das hätte nicht gepasst als Beispiel. Oder weiß nicht, zu wem hätte es denn noch
passt
nicht gepasst?
Zum Charakter
also
Star-Lord.
Es passt ja absolut zum Charakter Star-Lord und es betont einfach auch nochmal die Überlegenheit dieses gefühlskalten Thanos gegenüber den Marvel-Helden, die ja immer noch Gefühle haben.
Gefühlskalt ist halt auch jetzt ein
Zusammenhang. Ich habe ja überlegen gesagt. Wann habe ich? Genau, also er ist einfach emotional den anderen überlegen, weil er diesen Plan hat.
Und den verfolgt er halt einfach krass. Ich fand es aber auch halt in dem Film sehr, sehr spannend, wie sehr sie dieses emotionale Ding durchgedrückt haben mit halt Wanda und Vision, mit ihm und Gamora. Ja,
auch so ein Comic-Moment für Fans.
Ja?
Ja, also diese Liebesgeschichte zwischen Wanda und Vision.
Ach so, ja, das Ding, ja.
Und die gesamten Folgen, die das in den
ja,
Comics
ja,
hatten,
ja, ja.
Über Jahrzehnte fast, möchte ich fast sagen.
Naja, noch hatten sie keine Kinder.
Ja, aber also du kennst ja auch die ganzen Geschichten, die es da gibt, Onslaught und so weiter.
Ja, Heldenfall.
Also da ist ja reichlich, was da noch theoretisch dranhängt, was auch einer meiner Tipps wäre für Phase 4 tatsächlich.
Könnte spannend werden. Da kannst du dich auf Dinge freuen.
Okay.
Aber nee, also es ist... Ich bin so aus dem Kino raus und war so, bin jetzt erstmal geplättet.
Und es ist einfach, also zum einen, also ganz ehrlich, ich gehe am Samstag mit meiner Schwester ins Kino.
Ja.
Meine Schwester hat einen Lieblingscharakter im Marvel-Universum. Das ist Loki.
Doof.
Ich sag mal so, ich weiß nicht, ob ich nach 10 Minuten immer noch da sitze. Das ist nämlich, ganz ehrlich, der ist so ein Paukenschlag, mit dem dieser Film eröffnet. Weil er halt auch mit einem Schlag diese
ja, der Typ zieht halt seine Agenda sehr, sehr durch.
Diese Kaltblütigkeit, diese Konsequenz aufzeigt. Was ich ein bisschen, jetzt komme ich mal zum zwei, drei Punkten, die ich nicht so gut finde.
Übrigens kurz vorher dann noch, generell fand ich die Auftragssequenz mega geil, alleine weil Luke sagt, wir haben einen Hulk. Das war einfach nur so.
Das, naja, und vor allen Dingen, der Film fängt halt ganz anders an. Also er fängt mit dem Marvel-Logo an, das ist was Besonderes
still.
Mittlerweile, weil es kommt normalerweise kommt vorher mittlerweile ja immer eine Szene. Hm? Das Marvel-Logo ist komplett still. Auch am
Studios.
Auch am Ende ist keine Musik. Also man merkt halt richtig, was für ein ikonischer Film das werden soll und wie der auch von den Russos gedacht ist. Worauf ich hinaus will, das sind so Kleinigkeiten. Also, Lokis Tod fand ich tatsächlich mit am effektivsten, weil er am unvorbereitetsten kam und weil er Lokis Tod und der von Gamora, die waren wirklich schlüssig in die Handlung eingebunden. Ja, am Ende stirbt die Hälfte. Ja. Aber es wirkt, es ist auch schlüssig in die Handlung eingebunden. Und es ist sogar schlüssig eingebunden, weshalb nur die Hälfte stirbt, weil es ja vollkommen eine Willkür ist von Thanos.
Und er sagt ja auch, unabhängig von arm
richtig,
oder reich.
Aber trotzdem wirkt es ein bisschen, wie gesagt, es ist Meckern auf hohem Niveau. Ich hätte mir gewünscht, dass vorher noch im Kampf ein, zwei mehr Leute sterben, weil so wirkt es ein bisschen hinten dran gerannt. Ich hätte mir einfach mehr erhofft, zum Beispiel, es gibt diesen einen Moment, wo Doctor Strange auf den Boden fällt und es macht einfach so richtig bam. Und das wäre zum Beispiel ein Moment gewesen, wo ich gesagt hätte, lasst ihn tot sein, er stirbt ja vielleicht. Ist am Ende, er war einer von denen, die gestorben sind, oder?
Ja.
Genau. Lasst ihn noch darstellen, weil
schmeiß nie wieder einen Mond nach mir.
Nein, weil es hat ja, es hat irgendwie, also ganz, ich finde den Tod von, die Tode von Gamora und Loki fand ich ein Tick beeindruckender als die am Ende.
Ja, weil es am Ende einfach so, du hast so diesen Moment, okay, jetzt weißt du nicht, was passiert, und dann siehst du halt, ich glaube, Bucky ist der Erste, der sich auflöst. Und dann weißt du, okay, jetzt wird erstmal nur abgezählt, wer stirbt jetzt alles.
Richtig, genau. Und dass am Ende die übrig bleiben, von denen alle Experten vorher gesagt haben, die werden auf jeden Fall sterben.
Das war sehr cool.
Ja. Es war auch der Moment, wo Thanos Tony da das Schwert in die Rippe rammt, war so, okay, passiert es jetzt endlich mal.
Hätte man auch denken können, das war's jetzt.
Das wäre auch noch ein Beispiel gewesen. Also, wie gesagt, ich hätte Doctor Strange und Tony in diesem Zusammenhang sterben lassen. Es ist einfach ein Tick effektiver, wenn es so aus dem Nichts kommt. Lokis Tod, ganz ehrlich, ja, für mich eine der schlimmsten Szenen.
Weil, als Trost für deine Schwester, ich habe Loki schon häufiger sterben sehen.
Definitiv. Meinte Thor ja auch. Ja, er ist schon einmal gestorben. Vielleicht geht's für immer. Muss man mal gucken.
Was ich noch sagen muss, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht.
Die Tode oder deine Negativpunkte?
Genau. Nee, ist weg.
Fandst du denn, Markus, irgendwas zu meckern?
Habe ich nicht wirklich Negativsachen. Also mir hat er von vorne bis hinten wirklich sehr, sehr gefallen. Er hatte halt diese Comic-Geek-Momente, wie hatte ich schon gesagt, Hulk in der Hulkbuster-Rüstung und eben die Love-Story von Vision und Wanda.
Ja.
Also so ganz große Momente auch aus den Comics, die sie da einfach mal so eben reingehauen haben. Fand ihn auch durchgehend spannend. Ich mochte die emotionalen Momente auch. Dazu war er noch tatsächlich immer wieder auch mal lustig.
Und, ja, das stimmt. Gut, das wollte ich eben nicht sagen, aber da kann ich einlenken. Ich fand es sehr schön, Marvel hatte in letzter Zeit immer mal wieder so kleine Probleme damit, wirklich emotionale Momente knallhart abzubrechen und einen Gag hinter. Das ist so ein
Bartos
bisschen,
nennt man das
bisschen die typische Marvel-Formel, so muss man ja auch sagen. Aber ich fand in diesem Film tatsächlich beeindruckend, wie oft einfach kein Spruch kam.
Ja, also es gab durchaus Sprüche.
Und die waren gut, die waren wirklich witzig. Ich hatte hier das Gefühl, die haben mehr auf Qualität als auf Quantität gesetzt. Es war auch sowas witzig, was mich woanders genervt hätte, weil es auch zu den Figuren passte. Wenn Tony zu meinem Spider-Man sagt, so jetzt mal Schluss mit Popkulturreferenzen, das fand ich sehr witzig.
Kennt diesen alten Film Alien?
Ja, genau.
Da hat es mich ein bisschen gestört, dass er wieder genau den gleichen Sprung bringt wie in Civil War.
Übrigens frage ich mich jetzt gerade, ob deshalb Tony so aufgespießt wird, ob das eine Verbindung zu dem Alien-Spruch hat. So oder so, ich fand es einfach hier beeindruckend, wie oft es nach, wo normalerweise ein Spruch gekommen wäre, keiner kam, weil es ist einfach nicht gepasst hat. Und was ich sagen wollte, es ist mir wieder eingefallen, ein Kollege hat mir erzählt, der war gestern in einer Mitternachtspreview hier in einem vollen Kinosaal.
Ja.
Und er meinte, der größte Schock, und das fand ich tatsächlich auch, obwohl mich das am wenigsten tangiert hat, war ja, dass es tatsächlich Black Panther trifft.
Ja, doch, durchaus. War ich auch sehr verwirrt erstmal.
Ja.
Ist halt die Frage, inwieweit die Planung für diesen Film vor dem Mega-Erfolg
kam. Ja, eben, weil ich hätte mir halt wirklich vorstellen können, dass sie jetzt sagen, oh fuck, unsere Gelddruckmaschine haben wir sterben lassen sein ist.
Ja, also das ist vielleicht ein Kritikpunkt, den ich habe. Dadurch, also ein paar Charaktere, die sie ausgewählt haben zum Sterben oder zum Verschwinden erstmal, mehr hat man ja letztendlich noch nicht gesehen,
ja,
sind halt zu offensichtlich nicht wegdenkbar.
Es gibt Guardians, es wird Guardians 3 geben.
Ja, das steht schon fest.
Jetzt sind alle Guardians schon tot.
Naja, nicht alle. Sie können immer noch eine Guardians-Truppe aufmachen, die meinetwegen dann sie auch mit anderen noch auffüllen.
Ich finde halt, am deutlichsten wird es eben bei Spider-Man, an dem sie die Rechte gar nicht haben.
Ja.
Den können sie gar nicht töten.
Ja.
Dauerhaft.
Naja, ich finde ja auch immer, und ich weiß, damit einige schielen jetzt auf bereits veröffentlichte Release-Daten.
Mhm.
Ich behaupte ja immer noch, Marvel hat eigentlich, oder der Disney-Konzern hat eigentlich so viele Asse im Ärmel, einfach Filme anzukündigen, die gar nicht kommen.
Schauen wir mal.
Also ist noch nicht bekannt, aber zum Beispiel jetzt hat Disney ja zum Beispiel gestern oder vorgestern auf einer Convention irgendwie einen Zeitstrang rausgebracht. Kommt nach Avengers 4 erstmal nichts.
Ja, das ist aber
aus dem Marvel-Bereich.
Ja, nee, sie haben ja auch noch nichts angekündigt. Absichtlich nicht. Haben sie auch schon gesagt,
ich möchte auch bis bitte,
Mai 2019 werden sie auch nichts
weiter. Naja,
ich möchte auch, dahinter möchte ich auch erstmal nichts
aber
hören.
Du hast doch
wirklich
gerade,
nicht.
Aber ihr habt ja gerade gesagt, Guardians 3 ist angekündigt.
Ja. Ja.
Wie passt
angekündigt.
Das denn jetzt zusammen?
Angekündigt, aber es gibt kein Datum.
Ach so. Ja, aber wie, das sage ich ja gar nicht. Sie können ja ankündigen, was sie wollen.
Na, also der Film hat schon ein Startdatum, aber man weiß natürlich nicht, worum es geht.
Wie gesagt, sie können
und James ankündigen. Gunn James Gunn hat selbst bestätigt. Also ist
also
halt
ich meine, so sagen wir mal so, J.J. Abrams konnte auch geheime Filme drehen und hat die teilweise unter einem anderen Titel irgendwie gedreht, damit keiner weiß, dass es Cloverfield 2 ist. Also nach dieser Taktik, Marvel kann alles ankündigen. Ich behaupte, einige der Filme, die jetzt angekündigt sind, werden nicht erscheinen.
Es ist nicht Guardians 3, sondern es wird dann hier ein Warlock-Film.
Würde ich übrigens tatsächlich anders sehen. Ich glaube, die Angekündigten kommen alle.
Ja.
Das ist aber auch schlicht kein Widerspruch.
Ist ja auch vor absolute Mutmaßung. Ich sage ja auch nicht, dass es so ist. Aber nee, ja. Und was noch, eine Sache noch, die ich schade finde, dass der Titel zum vierten nicht angekündigt wurde.
Das fand ich auch
finde ich aber auch andererseits wiederum gut, dann wüssten jetzt alle Bescheid.
Ja, eben.
Es würde, niemand würde sich daran halten, das irgendwie nicht zu spoilern. Alle würden es sagen. Und vor allen Dingen, gerade wenn der Titel ja offenbar spoilern soll. Eine Idee hat man mir schon ins Ohr geflüstert. Fand ich vor dem Film schlüssig, nach dem Film nicht mehr, nämlich New Avengers.
Macht wenig Sinn eigentlich.
Ja, jetzt nicht mehr.
Ja.
Jetzt macht es keinen Sinn mehr, aber bevor wir...
Sie hatten ja vorher, hieß es ja Infinity War Part 1 und 2 und dann haben sie es ja geändert.
Genau, ich finde bevor, also ganz ehrlich...
Aber ich glaube, die stimmen.
Naja.
Tatsächlich.
Glaube ich nämlich auch.
Okay.
Naja.
Ich glaube, es wird Infinity War Part 2.
Ja, alles andere wäre Schwachsinn. Gut. Dann vielen, vielen Dank, dass ihr euch noch die Zeit genommen habt.
Klar.
Gerne.
Und ja, wir hören uns vielleicht nächste Woche wieder. Wir müssen erst mal gucken, was mit dem Umzug so passiert. Und Internet. Halt, halt eine Sache. Ansonsten, reingehauen, gehen wir wieder ins Märzkino. Tschüss.
Tschüss.